Herzlich willkommen zum Satsang. Vielen Dank an Devasito und das JetzTV-Team. Schön mit euch hier zu sein. Tja, ich wollte erstmal ganz kurz bedanken bei Christian. Der hat mir sein Buch geschickt. Vielen Dank für das Buch, Christian. Ich werde es sicher lesen. Und thematisch kann es heute gerne um die Selbsterforschung gehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch andere Fragen stellen. Also die Selbsterforschung nach, ja, man kann fast sagen nach Ramana Maharshi, also der hat das ja sehr populär gemacht, Atma Vikara. Das ist die Wendung der Aufmerksamkeit nach innen auf das eigene Ich. Da kann man verschiedene Hilfsmittel benutzen. Man kann die Frage, wer bin ich, stellen, ganz direkt. Wobei es darum geht, nicht die Frage rein gedanklich, intellektuell zu beantworten. Das ist ja relativ leicht so. Da lassen sich viele Sachen sagen. Ne? Also wer bin ich? Ja, ich bin der Jens. Ich bin ein Mensch, ich bin so und so, ja. All diese Sachen sind nicht gefragt. Diese Frage dient dazu, die Aufmerksamkeit auf das eigentliche scheinbare Subjekt zu richten, das man als Ich erlebt, als Ich-Gefühl oder Ich bin Präsenz. So. Und man kann auch einfach, wenn man da ein bisschen geübter ist, kann man auch ganz direkt die Aufmerksamkeit einfach nur auf das Ich bin richten. Das wäre dann so mit dem Ich bin verweilen, so könnte man sagen, ne? Also man ist einfach, man schaut es an, so. Und wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe, je länger ich das mache, desto klarer ist es ja eigentlich, dass ich etwas bin, was beobachtet. Und dass dieses Ich-Gefühl, welches ich ja zu sein glaube im Wachzustand, ist eigentlich das Objekt der Betrachtung und nicht der Betrachter selbst. Also ich will darauf jetzt aufmerksam machen, dass der eigentliche Betrachter hinter dem, man könnte sagen, hinter dem Ich bin liegt. So, und darum geht es. Es geht einfach darum, diese Beobachterhaltung einzunehmen und schauen, was ist bei mir los im Inneren. Ja, da sind die Gedanken, da ist diese Ich-Präsenz. Und wie gesagt, je länger ich das tue, desto klarer wird es eigentlich, dass ich nicht dieses Ich bin. Ja, also ich bin nicht ich. So kann man jetzt oberflächlich was sagen. Ja, also solange es um dieses Ich-Gefühl geht. Ja. Und die Selbsterforschung soll einfach letztendlich dazu führen, dass ich merke, dass ich all das, was ich bisher zu sein glaubte, noch einfach nicht bin. Ja, also ich habe geglaubt, ich wäre ein Mann, ich habe geglaubt, ich wäre ein Mensch, ich habe geglaubt, ich wäre eine Person, ich habe geglaubt, ich wäre ein Körper. All diese Dinge haben sich dann, wenn man das genau untersucht, stellen das sich alles als nicht nachhaltig heraus. Das heißt, ich stelle fest, ich bin eigentlich das, was all diese Identifikationen gewahrt, ja, bezeugt, ja. Und dann wird immer mehr erfahren, ganz direkt in der Gegenwart erfahren, dass man wirklich eben all das nicht ist, was man zu sein glaubte. Und was auch noch gemerkt, was man auch feststellen kann, ist, dass diese Instanz des Beobachters, des reinen Beobachters, dass die scheinbar zeitlos zu sein scheint. Dass die nicht von der Zeit abhängig ist. Ja, das ist das, was immer bei allem dabei ist, was immer bei jeder Erfahrung, bei jedem Erlebnis, bei jedem Bewusstseinszustand, bei jedem Gedanken, bei jedem Gefühl, dieser stille Beobachter, der sozusagen einfach nur wie so eine Lichtung eher ist oder wie so eine Öffnung ist, wo aber nichts zu sehen ist. Also er kann sich ja irgendwie nicht selber sehen. Ja, aber er kann durchs Schauen sich gewahr werden seiner Position, seiner Rolle, nämlich hinter dem Geschauten sozusagen oder davor, je nachdem, wie man es räumlich verortet. Also, worauf ich hindeuten will, das, was wir sind, ist schon. Das ist nicht etwas, was entdeckt werden müsste, sondern es ist schon, wir sind das schon. Und das, wir schauen auch ständig durch diese Brille. Wir schauen ständig mit diesem absoluten Zeugen in die Welt. Und dann kommt es eben die meiste Zeit zu dieser Verwechslung, dass man sich mit dem Ich-Gefühl, welches ja im Wachzustand eigentlich permanent da ist, dass man sich damit eben identifiziert. Ja, und genau da fängt das Leid an. In dem Moment, wo ich mich mit dem Ich-Gefühl identifiziere, halte ich mich für eine Erscheinung, die im Wachzustand nur da ist, also die morgens beim Aufwachen beginnt und abends oder nachts beim Einschlafen wieder verschwindet. Und das, ja, das ist der Beginn quasi aller Probleme, wenn man so will. Gut, ja, jetzt habe ich so ein bisschen ausgeholt. Ja, wenn ihr dazu Fragen oder Anmerkungen habt, gerne jederzeit.
Der Christopher fragt, wie hat sich dein menschliches Dasein nach der Erleuchtung verändert?
Ja, danke Christopher für die Frage. Also erstmal muss ich sagen, so dass nach der Erleuchtung ist es so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, ist vollkommen klar, irgendwie muss man es ja auch benennen. Der Trick dabei ist nur, dass die eigentliche Erleuchtung zeitlos ist. Also die hat nicht angefangen. Die war früher nur zugeschüttet, kann man sagen, mit Identifikation, was ich eben beschrieben habe. Ja, das war sozusagen die Aufmerksamkeit, das war wie so eine Hypnose. Die Aufmerksamkeit war woanders hingerichtet. Und deswegen kann man da schlecht von, ja, was hat sich da verändert? Am leichtesten noch zu fassende Änderung ist so diese, dass es so ein kompletter Perspektivenwechsel gewesen ist vom Werden. Also man ist die meiste Zeit, wenn man auf der Suche ist, dann ist man in diesem Werden-Modus. Ja? Also man glaubt, man entwickelt sich. Und da liegt dann auch eine sehr starke Betonung drauf, meistens. Und kannst du die Frage noch mal vorlesen, eben noch mal genau?
Wie hat sich dein menschliches Dasein nach der Erleuchtung verändert?
Ja, also es ist wirklich dieser Schritt vom Werden zum Sein. Ja, das ist so das, was mir am meisten aufgefallen ist, dass ich plötzlich etwas als mich selbst wahrgenommen habe, was auch vorher schon da war, aber was irgendwie nicht wahrgenommen wurde aufgrund dieser Identifikation. Und das ist eben keine Frage von Erkenntnis oder Denken oder Fühlen oder irgendeines Bewusstseinszustandes, sondern es ist das ist die Urnatur von allem sozusagen. Und das ist unvermeidlich. Also man kommt so raus aus diesen, irgendwann dann aus diesen Erläuterungen, würde ich sagen, ist das Ende jeder Identifikation. Ja, diese ganzen Identifikationsversuche des Verstandes, die hören irgendwann auf. Das läuft sich tot. Irgendwann ist auch die letzte Identifikation oder der letzte Wunsch, meistens ist der letzte Wunsch ja der nach Erleuchtung dann, das hört irgendwann auf. Und dann stellt man fest, dass man das, was man gesucht hat, schon immer gewesen ist. Das ist dieses Paradoxe, dass man das aber vorher nicht erlebt hat, als man noch als Person identifiziert war. Ja, also das ist so der krasseste Schritt eigentlich, ist, dass man in so einem zeitlosen Sein irgendwie ankommt, obwohl man das gar nicht verlassen hat. Also da versagen einfach alle Worte, weil es immer widersprüchlich ist. Ja, es beginnt irgendwie. Ja, Erleuchtung ist ja irgendwo ein Zeitgeschehen auch scheinbar, aber die wahre Erleuchtung ist eben nicht zeitlich abhängig. Ne? Es ist nur so eine, man könnte sagen, so eine Hypnose da gewesen, und diese Hypnose kann man als Ego bezeichnen. Ja, man hält sich für einen Teil oder für eine, man hält sich für ein Objekt der Wahrnehmung. Und das schafft natürlich die Angst. Da ist die Angst, da beginnt die Angst. Ja. Ja, und dann daneben, ja, also da sind natürlich einige andere Sachen noch so gewesen. Also was so, was auch ganz auffällig bei mir war, war, dass so, so eine völlige Ziellosigkeit plötzlich da war. Also das ist so ein, man steht plötzlich wirklich vorm Nichts. So, weil diese Suche nach Erleuchtung, die hat ja mein ganzes Leben angetrieben. Das war ja mein Lebenssinn sozusagen. Und jetzt muss ich mich so ein bisschen vom Mind her oder was da noch ist, das muss ich so ein bisschen alles dran gewöhnen, dass ja die Existenz nicht unbedingt einen Sinn zu haben braucht. Also ich habe mal früher so in so einem Ökomagazin oder was das war, da stand der geniale Spruch: Welchen Sinn hätte ein Sinn? Ja, also der Mind sagt immer, es muss alles einen Sinn haben und einen Zweck und ein Ziel. Und ich übe mich gerade darin, im sinnbefreiten Leben, sage ich mal, so im vollkommen sinnbefreiten Leben. Also, und es ist vom Mind her nicht einfach zu akzeptieren. So. Der Mind ist da immer, will immer irgendwie was Bedeutungsvolles, Großes sein, großer Guru sein, was weiß ich nicht alles, die ganze Welt erlösen am besten, ja. Und das ist alles Ego, ne? Das ist alles Mind. So. Aber die Wahrheit ist, die ist ganz bescheiden, weil die Wahrheit nimmt sich überall selber wahr. Also das ist auch noch was, was ich dazu sagen muss. Die krasseste Veränderung war einfach ein ständiges, ja, mich selbst gewahren im Innen und Außen. Also das ist so irgendwie so eine, wie so eine riesengroße Ich-Erweiterung. Also ich höre nicht auf, wo der Körper aufhört, sondern das ist so ein, man könnte sagen, transpersonales Gewahren, also jenseits der Person, was sich nicht eben begrenzt auf diese Person. So, das ist so, und wenn ich durch den Wald laufe, dann ist das manchmal so ein Gefühl von, ich laufe durch mich selber durch, so, nur um das so ein bisschen zu beschreiben. So. Und das ist auch ganz krass, und das ist auch nicht eine Sache vom Denken oder so, das ist so ein permanente, wie so ein neuer, das ist wie so ein Erfahrungsmodus irgendwie, das passiert ständig so, also das, da kann ich gar nicht raus. Ja, und das ist auch ganz, das ist aber echt krass. Und da bleibt einem, es bleibt einem wirklich nur eine bedingungslose Liebe über, die man selber ist. Also das realisiert man dann auch noch irgendwann, dass man diese bedingungslose Liebe, die man früher nur gefühlt hat, dass man die vom Wesen her ist. Also man ist das quasi die Substanz der bedingungslosen Liebe oder die, ja, das woraus auch diese absolute Liebe quasi gemacht ist, ist man. Das ist man, dieses eine. Ja, das kann man eben in verschiedenen Aspekten wahrnehmen oder beschreiben, auch konzeptuell beschreiben. Ja, am Ende, also ich bin so ein bisschen, Wahrheit immer war immer mein großes Schlagwort. Mit Liebe konnte ich früher nicht so viel anfangen, weil das wäre mir zu gekünstelt gewesen. Ich war schon immer so ein Fan von Echtheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit. Und da ich nun mal nicht die ganze Welt lieben konnte früher, so, also als ich noch in dem normalen Ego-Modus war, da konnte ich eben nur Teile lieben. Und diese allumfassende Liebe, die ist, ja, die war plötzlich einfach da. So von einem Tag auf den anderen war das klar, dass ich diese Liebe bin, und das, da gibt es überhaupt keine Ausnahme, es gibt kein Entrinnen. Also das, ja, mein Guru hat mal gesagt, er ist Gefangener der Liebe, so hat er sich mal beschrieben. Also es stimmt wirklich, es ist, ich kann nicht anders als zu lieben. Das geht gar nicht anders. Auch wenn Schlimmes passiert, also dann wird das eben auch so geliebt. Also das ist nichts wert, also überhaupt nichts unter, also wo ein Unterschied gemacht wird, deswegen ja bedingungslos. Das ist das Wort.
Michaela schreibt guten Abend. Dann fragt Christopher weiter. Gibt es etwas jenseits des Beobachters?
Ja, erstmal, hallo Michaela, ja, schön, dass du dabei bist. Ja, nochmal, danke Christopher. Ja, wenn wir über ein Konzept sprechen, also wenn wir den Beobachter so beschreiben, dann ist es ja auch noch eine Begrenztheit. Ja, weil er sich dadurch auszeichnet, dass er vom Beobachteten getrennt ist. Ne? Beobachter, Beobachtetes. Subjekt, Objekt. So. Und das, was dieser ewige Zeuge schon hat, ist eben diese Zeitlosigkeit. Ja, und doch kann man das noch als Ego erleben, indem man eben noch nicht die Einheit erlebt mit allen Objekten. Ja, also das kenne ich auch. Ich habe das jahrelang gehabt, so, wo ich halt nur im Zeugen verweilte und trotzdem noch getrennt mich die meiste Zeit gefühlt habe vom Ganzen. Und in der Substanz ist dieser absolute Zeuge schon, wenn man sich damit identifiziert, ist das schon die höchste Instanz. Aber sie ist dann noch durch die Identifikation begrenzt. Und erst die eigentliche Lösung dann auch von dieser Zeugenidentifikation, die weitet das dann auch ins absolute Vollkommen, dann ist es wirklich unbegrenzt. Also es gibt nichts Höheres oder nichts dahinter, sondern es ist der absolute Zeuge, der ist eben nur verkleidet als Identifikation eben, wenn er eben nur als Zeuge sich erlebt. So. Ja, aber es ist immer das, was hinter allem, und das gilt nicht nur für den Beobachter, das gilt auch für alles andere. Auch was hinter dem Ich-Gefühl steckt, ist auch das absolute Selbst. Ja, es ist immer das Absolute, aus dem alles hervorgegangen ist. Es gibt nur Gott. Es gibt nur das Absolute. Es gibt nur die Wahrheit. Was anderes existiert überhaupt nicht. Ja, und alle Formen, alle Sachen, die man sich nur vorstellen kann und die man erleben kann oder ja, sehen, fühlen, hören kann, gehen daraus hervor, sind sozusagen so, man könnte vielleicht so sagen, so Modulationen, ja. Also es gibt eine Grundschwingung und davon gibt es dann verschiedene Tonhöhen, so. Und die verschiedenen Formen sind halt die verschiedenen Tonhöhen, aber alles bleibt Ton, immer. Alles bleibt, ja. Alles bleibt Klang. Ja, es gibt sozusagen was hinter dem Zeugen, aber das gilt auch für alle anderen Objekte, weil wir den Zeugen jetzt als Objekt begreifen, was er ja in seiner Natur her nicht ist, sondern er ist das absolute Subjekt, aber eben noch begrenzt eben durch Identifikation. Ja. Also ein ganz wichtiger Schritt ist dieses. Deswegen empfehle ich auch, das Ich-Gefühl zu beobachten oder zu hinterfragen oder zu untersuchen, weil irgendwann kommt dann so ein dauerhafter oder relativ dauerhafter Perspektivenwechsel. Und dann erlebt man sich auch immer öfter als dieser im Grunde unbeteiligte Zeuge. Ja, der ist eigentlich vollkommen unbeteiligt von allem. So, das ist so eigentlich der wesentlichste Schritt, ist im Grunde, naja, obwohl, nee. Das stimmt so auch nicht, das ist dann nochmal, wenn der Zeuge sich dann quasi auch noch auflöst als Identifikation, dann ist es nochmal so ein Riesenschritt. Also man kann da eigentlich nichts favorisieren, was der größere Schritt ist. So. Das sind alles so Transzendenzschritte sozusagen, die Teil dieses Befreiungsweges sind. Also ich rede da aus eigener Erfahrung, eben ich beschreibe, was ich erlebt habe. Und bei mir ist das halt so stufenmäßig gelaufen. Ne? Also, ja.
Christopher fragt, kannst du etwas zu Maya sagen?
Ja, gerne. Das Maya ist dieses große Wunder, dass wir sozusagen in diesem ganzen Spektakel eintauchen als Teil. So, also das Göttliche macht sich durch den Trick, durch diesen Illusionstrick, macht es sich zum Teilnehmer, zum Teil, was es ja per se nicht ist. Das Absolute ist eben nicht quantifizierbar, ist überall und nirgends. Und durch diese Identifikation, die ja quasi die Wurzel der Maya bildet, ja, die Identifikation mit einem Teil, kommt es zu diesem spannenden Schauspiel, was ja dann, wenn man das wirklich glaubt, dass man der Teil ist, dann ist das ja absolut dramatisch. Ne? Also wenn ich das kein bisschen hinterfrage, so, dann bin ich der Welt quasi vollkommen schutzlos ausgeliefert sozusagen. Wenn ich voll in der Identifikation bin. Na, dann bin ich sterblich, weil ich glaube, der Körper zu sein und, und. Ja. Und dann bin ich auch bedroht, ja. Von, wenn ich mich wirklich mit dem Körper und der Person identifiziere, bin ich ja auch mental bedroht durch Beleidigungen meinetwegen oder sowas oder durch Kritik oder so, ja. Man ist dann bedroht sozusagen. Ja, also das ist so, das Maya ist so der Witz, dass Gott quasi mit sich selbst blinde Kuh spielt, könnte man sagen. Also Gott tut so als, oder nein, er macht es irgendwie durch diesen Trick, macht er es so, dass er es vergisst, dass er dieses Ganze ist. Ja, und nimmt dann teil, wirft sich sozusagen rein. Ja, das ist so eine Art göttliche Selbsthypnose, könnte man das auch nennen, die Identifikation. Und dadurch entsteht dieses Schauspiel und das nennen wir dann Maya oder Täuschung, Illusion. Das Entscheidende ist auch nicht, was ist die Maya oder so, oder ja, sondern das Entscheidende ist eben, wer bin ich? Also dieses Zentrum sich anzugucken, weil das eigene Ich-Gefühl ist der Schlüssel, den wir haben, das ist der Punkt, den wir untersuchen können. Das ist so dieses, da wo das scheinbare Subjekt sitzt, ja, da hinzugucken, das ist ganz entscheidend. Weil dann wird nämlich klar, dass es eben ein Pseudo-Subjekt eigentlich in Wahrheit ist. Man könnte auch sagen, reflektiert, es ist gespiegelt. Also ich sehe, man kommt vom Glauben, dass man dieses Ich-Gefühl wäre, kommt man zum Erleben dessen, dass man da quasi sein eigener Zuschauer ist. Ja, und das ist so richtig so, das ist so ein Schritt, den man macht, das quasi dann aus sich raus, so kann man das erleben, richtig so, manche haben das auch so beschrieben, sie waren plötzlich irgendwie hinter ihrem eigenen Körper und haben plötzlich wahrgenommen, dass sie das gar nicht sind.
Diva Diva fragt, können Sie darauf eingehen, warum ein Mensch Zwangsgedanken hat, bitte?
Ja. Also medizinisch kenne ich mich da nicht genug aus, um da was sagen zu können. Bei Gedanken ist es so, wenn ich mich dagegen wehre, einen Gedanken zu denken, dann verleihe ich ihm quasi noch mehr Kraft. Also wenn ich jetzt sage, ich will diesen Gedanken nicht denken, dann habe ich eine Chance drauf, dass das eher zum Zwang dann wird. Ja, dass man das, weil man ja nicht dran denken will. Ja, das berühmte Beispiel ist die Aufforderung, denk nicht an einen rosa Elefanten. Ja, und jetzt denken wir alle gerade an rosa Elefanten, weil ich das gesagt habe. Man kann gar nicht. Wenn das so gesagt wird, in dem Moment denkst du an den rosa Elefanten und ja, das geht gar nicht anders. So, und wenn ich jetzt Zwangsgedanken, ja, das geht ja Richtung Zwangsstörung auch, ne? Das deutet eigentlich immer auf eine ziemlich irgendwo eine Schieflage hin, dass irgendwas nicht gesehen werden will oder ja gesehen wird. Sagen wir mal so. Ja, dass irgendwas wird nicht gesehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es sich durch Zwangsgedanken dann Aufmerksamkeit verschafft. So, ich kann da eigentlich nur empfehlen, wenn Gedanken immer wieder auftauchen oder auch nächtliche Träume zum Beispiel, die immer wieder auftauchen, kann ich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. Also nicht wegschauen, wenn was nervt, sondern eben sich das anschauen. Genau anschauen. Das kann durchaus helfen. Also ich habe das sogar mal erlebt, als hier nachts mal so jemand laut Musik anhatte von meinen Nachbarn. Das kommt ab und zu mal vor, ist zum Glück selten. Aber früher hatte ich immer Vermeidungsstrategien. Da habe ich dann irgendwie Ohrenstöpsel reingemacht oder so. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, ich höre mir das einfach an. Und dann habe ich angefangen zuzuhören. Also ich habe die Musik nicht mehr bewertet als doof oder blöd oder so. Ich habe einfach der Musik gefolgt im Geiste. Bin ich gefolgt und ich konnte super einschlafen dabei. Also ich bin sozusagen dann bei Nachbarlärm eingeschlafen, weil ich einfach mich nicht dagegen gewehrt habe. Ne? Ich habe einfach das geschehen lassen, sozusagen. Ja, wie kam ich jetzt darauf? Zwangsgedankenwandel, ne? Ja. Ja, es ist eine gute Maßnahme, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ständig wiederkommen. So. Ja, dann das untersuchen. Man kann das auch dadurch machen, indem man sich dann fragt, wem erscheinen diese Gedanken immer wieder? Ja, und warum nervt mich das so? Ne? Ist da vielleicht was dahinter? Will da was gesehen werden? Also man muss sich da vielleicht dann mal ein bisschen mit der eigenen Psyche beschäftigen, kann man alleine machen oder auch, wenn es massiv kann ich auch nur empfehlen, durchaus einen Therapeuten aufzusuchen, kann hilfreich sein. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Also die Psychologie ist eben nur ein kleiner Teil des Ganzen und die menschliche Psyche ist eben so der, naja, ist so die, naja, wie soll man das ausdrücken, der oberste Deckel sozusagen. Also es geht viel tiefer. Das Eigentliche, was wir sind, das ist jenseits von jeder Psyche oder jenseits von jeder von einem Gedanken.
Senor Valencia fragt, wie kann ich mich der Erleuchtung nähern?
Senor Valencia, lustiger Name, ja. Ja, danke für diese Frage. Wie kann ich mich dem nähern? Also, ich nähere mich dem, erstmal die gute Nachricht, man nähert sich der Erleuchtung unaufhaltsam mit jeder Sekunde des eigenen Lebens. Ja, also, das ist gar nicht anders machbar, weil alles Leben und alle Entwicklung führt letztendlich nicht dahin zurück, dass Gott wieder sozusagen zu sich selber zurückfindet, automatisch. Ja, das kann ich gar nicht verhindern. Also so wie quasi, ja, wie soll man sagen, der Urknall oder der Sündenfall, wenn man es religiös ausdrückt, das Universum quasi geschaffen hat, beendet die Erleuchtung quasi diesen Traum des Universums dann wieder am Ende. Und das ist unausweichlich. Also die gute Nachricht, du näherst dich sowieso mit jeder Sekunde dieser Erleuchtung. Ganz egal, was du tust. Aber ich verstehe deine Frage so, dass du eben fragst, ob es gewisse Methoden gibt, die einen da vielleicht voranbringen oder so. Nur es ist grundsätzlich so, dass eben alles nicht voranbringt, alles, was auf diesem Weg geschieht. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und dazu gehört unter anderem, was ich eben am Anfang schon ein bisschen erläutert habe, die Selbsterforschung durch die Frage, wer bin ich? Das wird häufig als ein sehr effektiver Weg ja, empfohlen, eben weiterzukommen, um eben innere Illusionen zu durchschauen. Und dann letztendlich auch zu erkennen, wer man wirklich ist. Also es geht ja darum, Selbsterkenntnis heißt ja, das ist ja quasi die Erfüllung der Frage, wer bin ich? Aber die Erfüllung der Frage, wer bin ich, liegt nicht in einem Gedanken oder einer Erklärung oder einem Konzept, ja. Sondern die Erfüllung der Frage, wer bin ich, liegt eigentlich eher darin, dass die Frage irgendwann völlig verschwindet, sozusagen. Und ich allein, das, was ich wirklich bin, bleibt über. So, ja. Dieses unvermeidliche Selbst, das absolute Selbst, das hat ja nicht angefangen irgendwann. Ja, das hat ganz im Gegenteil, die Zeit und der Raum ist darin aufgetaucht. Das ist genau andersrum. Ja.
Christopher schreibt, hast du einen Rat für Menschen, die in Therapie sind und Erleuchtung anstreben? Ich habe oft den Eindruck, dass Menschen, die Erleuchtung anstreben, als Realitätsverweigerer innerhalb der Therapie behandelt werden.
Danke für die Offenheit und die Frage. Ja, ich würde das nicht unbedingt, also nicht, die meisten Therapeuten sind vielleicht nicht offen genug für solche Fragen, um das direkt mit denen zu erläutern. Das ist vielleicht nicht der richtige Gesprächspartner für jetzt spirituelle Fragen. Also Therapie ist Therapie und Satsang ist Satsang. Also man muss das schon so ein bisschen trennen. Ich würde jetzt nicht versuchen, mit meinem Therapeuten in eine Art Satsang zu gehen, weil das nicht funktionieren wird, weil er dazu nicht bereit ist, wahrscheinlich. Und natürlich kann man die spirituelle Suche nach Erleuchtung auch als Weltflucht missbrauchen. Das funktioniert aber nicht, weil die Suche nach Erleuchtung impliziert ja genau dass man konfrontiert wird mit seinen Themen, früher oder später. Und je ehrlicher ich mich der Selbsterkenntnis widme, desto offener bin ich ja auch für meine Themen und die kommen dann erst recht. So ist es in Wahrheit ist eigentlich der Weg der Selbsterkenntnis ist eigentlich der mutigste Weg und überhaupt keine Flucht, sondern ich befasse mich mit dem großen quasi, was für viele Menschen ja wie so eine Art Blackbox ist, ja, also das eigene Ich. Ja, das fassen die meisten Leute gar nicht an, da haben die Angst auch davor, ja. Da könnte man ja verrückt werden oder so, wenn man sich damit beschäftigt. So, da sind ganz viele, die meisten Menschen haben da Ängste. Ja, und sich mit sich selbst sich quasi mit sich selbst zu konfrontieren, und zwar mit Ehrlichkeit, ist das Mutigste, was man machen kann, eigentlich. Und das ist überhaupt keine Flucht, sondern es ist ein sich stellen, dass man sieht, man muss sich aber sich selber stellen, so, also wirklich ganz ehrlich, das ist wichtig, dass man ehrlich zu sich selber steht und sich stellt und die Probleme dann auch, die man erlebt, und wenn einem da was im Weg steht, muss man das auch lösen, und da ist dann noch ein Therapeut ganz hilfreich, ja, also ich würde da nie von abraten. Ich sage ja immer, Therapie soweit, wie sie mich in die Lage versetzt, meinen spirituellen Weg zu gehen, egal wie der aussieht. Also Therapie macht mich quasi fähig für Satsang oder macht mich fähig für meinen Weg eben, egal wie der ist. So. Als Mittel zum Zweck, nicht als Selbstzweck, würde ich das sehen. Aber es kann wichtig sein, und es wird auch so, also ich habe es zumindest selbst so erlebt, dass meine Familienpsychologie, da musste ich mehrfach durch. Also die habe ich wirklich am Ende dann wirklich von allen Seiten sehen können. Also nicht nur, ich habe nicht nur die väterliche Seite dann gesehen, sondern auch die mütterliche Seite und so. Also da sind so viele Sachen, habe ich da in den letzten Jahren noch entdeckt. Das war wichtig, weil das war wirklich so, ich habe das wirklich so erlebt, wie so Knoten, die dann plötzlich geplatzt sind. Also als ich so den anderen Teil der Familie plötzlich nur in der Aufmerksamkeit hatte, was ich vorher für unproblematisch gehalten hatte, habe ich plötzlich die Problematik erkannt, die da war. Und das war wie so eine, man könnte fast sagen, so eine Art psychologische Erleuchtung, habe ich das fast erlebt, so. Und das dann zu akzeptieren und dann den Familienmitgliedern, ob sie nur am Leben sind oder nicht, zu verzeihen sozusagen, beziehungsweise das sich damit innerlich auszusöhnen. Darum geht's. Das zu akzeptieren, dass man eben so diese Biografie eben hatte. Ja, und das wird immer passieren auf dem Weg der Selbsterkenntnis, weil die Vater- und Mutterbindung besonders im Speziellen sind das Intensivste, sind sozusagen die zwei Standbeine der Psyche. So ein Vater-Mutter-Bindung, so. Das ist bei jedem Menschen sehr stark verwurzelt. Und wenn da Dinge im Argen liegen, und meistens liegen sie irgendwo da im Argen, dann kann das so die Aufmerksamkeit total darauf ziehen. Unbewusst oder bewusst, ja. Und Wenn ich ständig also durch so einen Sog, quasi durch so einen psychologischen Sog abgelenkt bin von der eigentlichen Selbsterforschung, dann kann ich die nicht durchführen. Ja, das wird mich immer wieder dahin ziehen. Wenn ich das ignoriere, dann werde ich vom Leben konfrontiert mit ähnlichen Situationen, mit Wiederholungen oder so. Ja, meine Probleme wiederholt man oder man wiederholt es mit einem Partner. Das habe ich auch schon erlebt. Also man kann gewisse Problematiken, die man mit den Eltern hatte, kann man dann mit einem Partner quasi nachspielen. So, also man sucht sich dann so einen ähnlichen Partner, wie der eigene Vater meinetwegen hatte oder so. Ja, also nur so als Beispiel. Ja, das ist, habe ich alles bei mir beobachten können, diese Sachen. Und dem wird man sich stellen müssen irgendwann. Insofern ist es nicht verkehrt, sich mit Therapie auch zu beschäftigen. Ja, allerdings würde ich es nicht übertreiben. Ja, und Christopher, für so ja, ich würd mit einem Therapeuten nur das besprechen, wo du merkst, es funktioniert irgendwie so. Ja, also das, da kann man drüber reden. Ich hatte auch mal eine Therapeutin, mit der konnte ich auch darüber nicht reden. So, das war, die hat das so zur Kenntnis genommen und das war, ja, ich hatte immer das Gefühl, so, ja, sieht sie das jetzt auch als Symptom an oder so? Oder ist das irgendwie, ne, also ich wusste immer nicht, wie die das jetzt sieht. So, das hat da keinen Sinn. Also das ist gerade so die alte Garde. Also es mag jüngere Therapeuten geben, modernere, vielleicht, es gibt auch mittlerweile sogar integrale Therapeuten, die das mit einbeziehen, sowas. Das ist aber eher selten so. Also das ist ja schon ein Glücksgriff, wenn man jemanden hat, der quasi auch noch nicht nur den Mind erklärt, sondern quasi auch noch die Transzendenz des Minds damit einbezieht. Ne? Das ist dann die große Kunst der integralen Psychologie.
Jörn im Porzellanladen. Moin Jens, ist dieser illusorische Trick nicht erst die Möglichkeit, sich zu finden, dieses Spiel zu spielen?
Ja, genau. Genau das ist es. Man könnte fast sagen, dass die Trennung passiert, weil es so schön ist, zurückzukommen, könnte man sagen. Ne, so. Ja, genau, das ist. Genau, man kann ja erst zurückfinden, wenn man getrennt gewesen ist. So. Ja, man, es ist im Grunde so ein bisschen. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn, der in die Welt zieht, um zu leben, einfach um die Welt kennenzulernen. Und als er dann große Teile der Welt gesehen hat, kehrt er immer nach Hause zurück und merkt, zu Hause ist es doch am schönsten. So, ja, das kann aber erst, das Zuhause weiß er erst zu schätzen, nachdem er eben seine Wünsche ausgelebt hat, sein Traum nachgejagt ist. So. Und das ist so ein bisschen auch mit der Welt, die Seelen, oder ja, die Seelen verlieren sich sozusagen in diesem Schauspiel. Identifizieren sich mit einer Form, spielen dieses Spiel mit, um am Ende in Ekstase und Glück wieder zu realisieren, ich bin ja das alles gar nicht gewesen, das war alles nur ein Traum. So. Es ist ein Spiel, bei dem niemand was verliert. Ja, das sage ich ja immer. In Wahrheit ist es so, dass wir nicht aus dem Paradies vertrieben wurden. Das ist nur die Vertreibung aus dem Paradies, ist eben die Illusion. Aber in Wahrheit sind wir die ganze Zeit das eine. So, das ist immer das Entscheidende, dass unsere wahre Existenz eben zeit- und raumlos ist, vollkommen transzendent und doch kann nichts davon getrennt werden. Ja, alles, was existiert, ist das. So.
Senor Valencia, ich kann meine Gedanken beobachten, aber ich weiß nicht, wer das ist, der beobachtet. Wer ist das?
Das genau ist die eigentliche Frage. Das ist genau das der Punkt. Du kannst dich nicht selber sehen. Also dieser Beobachter kann nur schauen. Aber er kann sich selbst nicht schauen. Aber in dem Schauen verwirklicht er sich quasi. In dem Bezeugen. Und das ist schon mal eine gute Sache, dass du merkst, dass du der Beobachter der Gedanken bist. Das ist nämlich bei den meisten Menschen ist der Gedankenteppich so dick, dass das wie so ein Strudel ist. Ja, und man identifiziert sich. Die meisten Menschen sind sehr mit ihren Gedanken identifiziert. Die halten sich für ihre Gedanken sozusagen. Ja, das ist meine Meinung, das ist meine Haltung. So, ne? Das ist sehr. Deswegen haben wir ja so viel Streit und Probleme auch auf der Welt, weil viele Menschen dann das auch noch für das einzig Wahre halten, wie sie das eben sehen, so, ne? Und das ist schon mal eine Lösung, also eine Loslösung, dann zu merken, ich bin ja der Zeuge meiner Gedanken. Ja, und der eigentliche Gedanke ist dann dieser Ich-Gedanke oder das Ich-Gefühl, ja, diese Präsenz, ich bin. So, und das lohnt sich am meisten, da den anzuschauen, weil dadurch, wie gesagt, diese Distanz auch dazu hergestellt wird und irgendwann kann man dann fast mit einer gewissen Belustigung sagen, ich bin nicht ich. Ich bin nicht ich, ne? Also bin ich nicht. Also nicht dieses Ich, was morgens auftaucht und abends wieder einschläft. Ne? So, das ist mein Spiegelbild. Ja, im Wachzustand kommt es eben durch das aktive Bewusstsein zu dieser Spiegelung, dass ich quasi das absolute Selbst in diesem Spiegel menschlichen Verstandes, kann ich plötzlich so eine Abbild sehen vom Selbst, ja. Und das ist auch wichtig zu verstehen, die Ich-Haftigkeit dieses Ich-Gefühls, die ist quasi, naja, man könnte fast sagen, so geliehen vom Selbst. Das Selbst ist diese reine Ich-Haftigkeit in Perfektion sozusagen. Ja, das ist nicht etwas, das ist nicht so dumpfe Unbewusstheit oder so, sondern das ist absolute Klarheit. Im Selbst ist diese absolute Klarheit der absoluten Existenz, die sich nicht selber hervorbringt, sondern die einfach aus sich, naja, die aus sich selbst heraus existiert, bedingungslos. So, das ist diese. Wenn man das realisiert, was bedingungslos überhaupt bedeutet, ne, dann ist das eigentlich schon klar. Ne? Weil bedingungslos ist eben wirklich bedingungslos, von keiner raumzeitlichen Bedingung oder sonst wie Bedingung abhängig. Ja? Deswegen sagt man ja immer, Osho hat es gesagt, nie geboren, nie gestorben. Ja, genau. Das, was wir sind, ist niemals geboren und stirbt auch niemals. Sondern es ist der Anfang von Raum und Zeit. Es ist der Anfang, es ist die Erschaffung von Geburt und Tod. Aber es kann selber nicht sterben. Ja, es schafft alles, ohne sich selber zu erschaffen, sozusagen. Das ist dieses Verrückte, was man nicht verstehen kann und meint. Was man aber nicht vermeiden kann zu sein. Das ist die Sache. Man kann es nicht verstehen, aber man kann es auch nicht vermeiden, dass man es ist.
Christopher schreibt, gab es bei dir Konzepte von Erleuchtung, die sich dann nach deiner Realisation widerlegt haben?
Ja, das gab es auf jeden Fall. Also, ich hatte am Anfang so eher so ein naives Konzept von Erleuchtung. Hatte ich so die Vorstellung, das ist das Ende aller Probleme und der Buddhismus sagt ja auch das Ende allen Leids und so. Und da habe ich mir dann ganz was Tolles drunter vorgestellt. So, das Ja. Gut, und später habe ich dann durch die Beschäftigung mit Advaita Vedanta, habe ich dann schon eine relativ genaue Vorstellung bekommen von dem, was Erleuchtung eigentlich ist, nämlich das Ende aller Identifikation. Ja, also das Ende aller Dualität sozusagen, das Ende aller gefühlter Dualität, könnte ich es auch nennen. Und das hat sich eigentlich eher bestätigt als widerlegt. Also das ist tatsächlich so, wie ich das jetzt erlebe. Also ich bin weder irgendetwas, noch bin ich nichts. So. Und ich bin überall und nirgends zugleich. So, das ist immer diese Paradoxien, in denen man sprechen, denen ich nur sprechen kann. So. Und das wird genauso erlebt eigentlich, wie es auch also ich habe mich da sehr in Advaita Vedanta wiedergefunden, auch so in Werken wie Avadhuta Gita oder Ashtavakra Gita. Ich verstehe jetzt jedes Wort. Also das ist so ein von innen, so ein Verstehen von innen. So früher, ich weiß noch, wie ich das vor 10 Jahren gelesen habe, und ich habe die Hälfte nicht verstanden. Ich wusste immer, das ist irgendwie, die sprechen davon was, was ich noch nicht kenne. Und jetzt ist es seit 2 Jahren so, dass ich das alles wiedererkenne, was ich da lese. Also ich erkenne das aus eigener Erfahrung wieder. Und das ist genauso beschrieben und genauso wird es erlebt jetzt. Ja. Ja, das Interessante bei diesen Konzepten von Erleuchtung ist, dass sie einem sehr leicht im Wege stehen können. Also wenn ich jetzt eine ganz feste Vorstellung habe, wie Erleuchtung zu sein hat, ja, dann werde ich niemals aus diesem Suchenmodus rauskommen, weil ich ja immer merke, oh, ne, zum Beispiel, ich hatte das mal eine Zeit lang, da war ich sehr stark beeindruckt von Ramana Maharshi, und da habe ich immer gedacht, so, wie der drauf war, das werde ich nie erreichen, habe ich immer gedacht, so, ne? Und das ist klar, weil ich bin ja nicht in Indien geboren da, und ich habe nicht seinen Lebenslauf und nicht seinen Körper und nicht sein Karma und all diese Sachen habe ich nicht. Ich habe meinen eigenen Hergang oder meine eigene Entwicklung sozusagen. Ja, also natürlich ist das nicht so. Aber da hat mir diese Vorstellung, so wie Ramana Maharshi hatten da Leute dazu sein. So, das stand mir ziemlich im Weg, muss ich sagen. So, ich habe da immer gemerkt, so, nee, also da bist du noch weit entfernt und so. Und wenn man das niemals aufgibt, so eine Vorstellung, dann wird man das nie, quasi scheinbar nie erreichen, was man sucht. Weil es ist ja auch ich suche ja dann eine Vorstellung. Und eine Vorstellung kann ich gar nicht erreichen. Ich bin ja genau das, was er sich vorstellt. Also, ne, ich bin das, was die Vorstellung macht. Und nicht die Vorstellung. Also die Vorstellung, den Inhalt kann ich nicht erreichen. Ja, also das kann einem sehr im Wege stehen. So. Am besten ist immer, ist ja auch die Weisheit aus den 10 Geboten zum Beispiel, ist dieses Bildnisverbot. Ja, also du sollst hier kein Bildnis machen. Das kann man durchaus so auch konzeptuell auf Konzepte beziehen, dass man sich eben keine Vorstellung machen soll von Gott. Weil die Vorstellung ist doch etwas, was vor mir steht. Vorstellung, das stelle ich vor mich. Ja, da habe ich ständig, so muss Gott sein, so hat er zu sein, so ist er beschrieben, ja, so muss Gott sein. So, und diese Vorstellung, die steht mir so vor der Nase, dass ich gar nicht merke, dass ich selber bin in Wahrheit. Ja. Deswegen dieses Bildnisverbot. Das heißt nicht, dass man sich keine heiligen Bilder an die Wand hängen soll oder so, sondern das heißt nur, wenn ich mir eine Vorstellung, wenn ich mir ein Bild mache, dann hänge ich an diesem Bild. Ja, und das Bild ist aber nicht, was ich bin. Ich bin ja der es sieht. Ich bin ja der Zeuge des Bildes. Ja, ein Teil der Vorstellung hat sich sozusagen bestätigt, könnte man sagen, in gewisser Weise, obwohl es in Gefühl dann doch noch anders ist. Also es ist auf jeden Fall anders, als ich es mir vorher vorgestellt habe, so rein mental. Da hat man ja dann immer so Ideen und so, und ich habe mir das schon anders vorgestellt, diesen Zustand, in dem ich jetzt bin. Aber nicht unbedingt Stresser oder so, sondern das ist schon, da ist schon an den Beschreibungen der alten Schriften ist schon was dran. So.
Spiritual Audiobooks schreibt: Ich habe erkannt, dass ich nicht meine Gedanken bin, sondern der Sehende, der Gedanken bin. Was könnte, sollte als nächstes erkannt werden?
Ja, sehr, sehr schöne Frage. So, das ist ja schon mal der Schritt zu den Zeugen gewahren. So, ne, der dich da, den du da ausdrückst dadurch. So, und das nächste, was bei mir passiert ist, dass ich diese sehr subtile Dualität von Zeuge und Bezeugten irgendwann aufgelöst hat. Also irgendwann verschwand Zeuge und Bezeugtes, also als Getrenntheit sozusagen, und hat nur noch dieses, ja, wie soll man sagen, dieses non-duale Gewahren am Ende übergelassen. So. Also das ist was, wenn das die letzte Identifikation ist, die noch da ist, die mit dem Zeugen, dann ist das, was als letztes dann quasi sich auflöst. Das ist so ich habe es ja auch mal als die höchste oder ja, der Zeuge ist die höchste Form von Ego. Ja, es ist transzendenteste Ego, was man haben kann. Es ist dieser absolute Zeuge. Es ist ein Ego, wenn es getrennt ist vom Bezeugten. Dann ist es ein Ego. Es ist das Selbst, wenn es eins ist mit allem. Ja, dann ist aber auch kein Beobachter mehr da. Also diese Dualität zwischen Zeuge und Bezeugten, das hört auf irgendwann. Und lässt einen dann in so einem Zustand, man könnte sagen, jenseits von Dualität oder Nicht-Dualität zurück. So, es ist weder das eine noch das andere. Also ich unterscheide mittlerweile auch nicht mehr so zwischen. Früher habe ich noch so unterschieden so. Und manchmal halte ich so inne so tagsüber und dann gucke ich mal so und dann stelle ich mal wieder fest, dass ich da gar nicht mehr drauf achte so. Also man gewöhnt sich an alles, sage ich mal. Auch an so ein außergewöhnlichen Bewusstseinszustand, da gewöhnt man sich auch irgendwann dran. Und dann ist das irgendwie gar nichts Besonderes mehr so. Also am Anfang war es schon ganz schön flashing, muss ich sagen, vor allen Dingen, weil die Emotionen auch so hochgekommen sind. Da war ich echt, weiß ich nicht, ein paar Wochen sehr, sehr nah am Wasser gebaut, sag ich mal. Also ich war konnte sehr, sehr viel geweint aus Liebe sozusagen, aus dieser absoluten Liebe. Und das war dann körperlich noch mal ein bisschen anstrengend so, aber das gibt sich mit der Zeit alles.
Christopher schreibt: Wenn man fragen darf, haben sich bei dir körperliche Beschwerden verbessert oder sind sogar verschwunden seit deiner Realisation?
Da würde ich sagen, hat sich gar nichts verändert. Das Einzige, was sich da geändert hat, ist, dass ich Schmerzen nicht mehr so wichtig nehme wie früher. Also früher war das noch so da war die einzige Möglichkeit, den Schmerz zu bekämpfen quasi. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn das nicht zu doll wird, dann lasse ich das manchmal einfach laufen so, dann ist da einfach Schmerz. Das ist dann so eine Empfindung. Ja, wie so ein, ja. Einfach auch ein Objekt im Bewusstsein, wie alles andere auch so. Und aber so rein, nein, also da hat sich eigentlich nichts geändert. Ich bin körperlich genauso fit oder unfit, je nachdem. Also ich bin ja auch schon bald 59 jetzt, werde ich dieses Jahr. Und ja, da kann man eben nicht mehr alles so machen wie früher. Ne? Aber das hat mit Realisation oder Erläuterung hat das gar nichts zu tun. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert so. Das Einzige, ja, das Hauptsächliche ist eben, dass die Identifikation eben nicht mehr auf den Körper begrenzt ist, sondern dass es eigentlich gar keine Identifikation mehr gibt, sondern es ist eher so ein unterschiedsloses Gewahren so mit von allem so, ja, und dann ist natürlich auch die eigene Person nicht mehr so wichtig so. Also ich erlebe das so, dass andere Personen in der Außenwelt, dass die quasi so eine gleiche Wichtigkeit haben irgendwie für mich in Anführungsstrichen, wie ich selber, ja, also das ist wirklich so, ich liebe meinen Nächsten wie mich selbst. Das stimmt wirklich, was Jesus gesagt hat. Ich kann gar nicht mehr anders. So, das ist so, da ist einfach kein Unterschied zu euch. Ich respektiere jeden, der mir begegnet, auch genauso, wie ich mich selbst respektiere, sozusagen. Ja, und, ja. Aber so körperlich, nee, körperliche Schmerzen, ich habe genauso nochmal Schmerzen wie jeder andere auch so. Ab und zu Kopfschmerzen oder sowas, Kreislauf. Ich hatte ein bisschen niedrigen Blutdruck, so, dann ist mir manchmal ganz komisch zumute, so. Da fühlt man sich nicht gut, wenn der Blutdruck zu niedrig ist. Genau. Oh, ich habe gar keinen Ton gehabt.
Spirituell Audiobooks hört die Dualität zwischen Zeuge und Bezeugten von alleine irgendwann auf? Oder gibt es auf dem Weg dahin etwas zu beachten?
Ich würde Letzteres sagen, das hört einfach irgendwann auf. So. Beachten würde ich so, dass ich nicht, ich würde nicht aufhören, ich würde nicht loslassen, bevor es von alleine passiert. Man kann nicht absichtlich loslassen, man kann nicht die Suche absichtlich beenden, so, ich beschließe jetzt die Suche zu beenden, weil es keinen Sinn macht oder so. Sowas funktioniert nicht, das sind nur Selbstlügen da, die einen dann wieder dazu bringen, dass man anderen Dingen wieder hinterherläuft, so. Nein, das passiert von ganz alleine. Das ist unausweichlich. Ich habe so erlebt, dass ich mehrere Jahre, also um genau zu sein, 10 Jahre in diesem Zeugengewahren sein musste. Und das fiel dann einfach über Nacht. Also ich bin abends als Ego quasi noch eingeschlafen und morgens als das aufgewacht, was ich schon immer war. Ohne Ego irgendwie so. Ja. Das ist einfach über im Schlaf verschwunden. Plötzlich. Was bei mir nicht verwunderlich ist, weil bei mir ganz viel im Schlaf passiert ist. So, ich habe so mein Guru, der Sai Baba, der war auch in meinen Träumen häufig. Ich habe viel geträumt von ihm früher und hatte auch den Kontakt quasi zu ihm, hatte ich über meine Träume, über meine nächtlichen Träume. Also ich meine jetzt nicht so Tagträume, sondern richtige Träume. Und die waren schon ziemlich beeindruckend, die Träume, so muss ich sagen. Ja, insofern ist es. Bei mir ist eigentlich, das Wesentliche ist eigentlich von allein passiert und im Schlaf passiert im Grunde bei mir. Wie der eine Spruch sagt, den Sein gibt's der Herrgott im Schlaf. Wobei ich mich da glücklich schätze, dass ich da offensichtlich zu den Seinen gehöre, die wir ja alle sind, also die Seinen. Es gibt ja nur Gott. Was soll das? Nein, aber das kann man kann es nicht vermeiden. Als offensichtlich muss dieses Zeugengewahren eine Zeit lang bewusst wahrgenommen werden oder gelebt werden, so. Ja, irgendwann wird dann diese Trennung zwischen Zeuge und Bezeugten, die wird irgendwann immer durchlässiger offenbar oder schwächer. Und, ja. Die war eine Zeit lang dann so, war das sehr, als es anfing, so 2000, wann war das? 2012 fing das an, genau. 2012 fing das an mit dem Zeugengewahren. Und da war das noch so total flashing so am Anfang. Also ziemlich so, ja, hat irgendwie auch, war wie toll, so. Und dann ist das über die Jahre so, wo das dann weiterging. Irgendwann ist dann immer klarer geworden, da ist noch was, so. Also am Anfang war es vielleicht eher so, dass ich so das Gefühl hatte, das ist es jetzt schon, das ist die Erleuchtung, so. Und dann im Laufe der Jahre war immer klarer, nee, da ist doch noch da ist doch noch was. Und dann habe ich das wirklich auch rausgekriegt, also durch Selbsterforschung rausgekriegt, dass tatsächlich das noch eine Trennung ist zwischen Zeuge und Bezeugter. Ne? So. Ja, das genau da noch, da hing das noch so, und dann habe ich es als so eine, zum Schluss, die letzten Jahre so, bevor das dann endgültig sich verändert hat, habe ich so wie eine Intensivierung nochmal erlebt. Also da wurde das Problem in Anführungsstrichen intensiver oder drängender sozusagen. Ja, aber beachten brauchst du eigentlich gar nichts, außer am Ball zu bleiben. Solange das Spiel läuft, solange das alles läuft, ehrlich zu sich selber sein, am Ball bleiben, dabei bleiben und ja, den eigenen Weg auch akzeptieren. Und der spirituelle Weg ist auch nicht besser oder schlechter als jeder andere Lebensweg. Also es gibt keinen Grund, sich besser zu fühlen als andere, aber auch sicherlich keinen Grund, sich schlechter zu fühlen als weltlichere Menschen oder so. Ja.
Spirituell Audiobooks schreibt dazu. Hört sich auf jeden Fall einfach an und irgendwie cool, dass es nicht zu vermeiden ist.
Ja, schön. Das ist ja wirklich dieser Hinweis immer auf die wahre Natur von allem. Die ist unvermeidlich, absolut, ja. Absolut und unvermeidlich und bedingungslos. Das ist so diese Qualität, die man irgendwann auch realisiert für sich selber. Und wenn man sich selber als dieses unvermeidliche, bedingungslose realisiert, dann ist das das Ende von allen Ängsten im Grunde. Also, außer jetzt mal ganz konkret das biologische Überleben zu sichern oder so irgendwie, indem man vor einem wilden Tier wegläuft oder so. Aber ich meine, jetzt diese Grundangst so, ne? Die durch Trennung eben, durch Identifikation quasi verursacht wird. Solche Ängste oder Todesangst, es hört völlig auf, diese ganzen Sachen. Die funktionieren einfach nicht mehr, diese Phänomene. Weil das ja ego-basierte Phänomene sind und ohne die Grundlage des Egos gibt es dann auch gewisse Erscheinungen nicht mehr im Bewusstsein.
Alpana hier im Zoom-Chat schreibt, vielen Dank.
Ja, danke, Carolina. Falls noch was ist, einfach Frage stellen, ne? Wenn du irgendwas hast.
Na ja, dann, wenn es recht ist, dann sage ich
Hallo.
einfach mal was. Hallo,
Ja.
grüß dich. Schön, dass du auch wieder da bist. Und es ist für mich auf eine Art so eine Erinnerung, weißt du. Und du hast eigentlich alles schon gesagt und ich habe keine Ahnung, natürlich muss da, wie du auch das so schön gesagt hast, einfach wirklich meinen eigenen Weg gehen. Da ist eine Menge passiert in den letzten 30 Jahren und ja, ich hatte dann irgendwann mal so von Osho halt gesehen, dass jeder Moment völlig in Liebe und Demut völlig mit der gleichen Liebe angenommen wird, als es im nächsten Moment direkt wieder losgelassen wird. Und das hat mich schon, also das hat mich bis heute auf eine Art ergriffen, also ergriffen in dem Sinn von, ja, dass manchmal da so eine Motivationslosigkeit dann auftritt, weil was soll man denn machen, wenn alles gleich ist, ja, so, und ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren bin ich auch sehr stark mit dem Tod konfrontiert worden, nochmal. Also ich bin in meiner frühen Jugend, habe ich 2 Geschwister früh verloren und dann, als ich das erste Mal mit 20 in Indien war, die Erfahrung gemacht, dass meine Schwester irgendwie plötzlich da war, ist also total präsent. Ich war irgendwie sowas wie weg. Also, was ich damit sagen will, ist, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, hey, dass ich nicht immer in dieser, dass es nicht nur diese Form halt gibt, so. Und ein Freund von mir sagt halt, ja, du musst einfach nur still sein. Ey. Du musst einfach hier und da einfach still sein. Und für mich persönlich ist es so, ich war immer so ein Körpertyp, bin auch Reiki-Lehrerin, aber ja, da diesen ganzen Themen, da habe ich halt so durch die Welt und habe das Gefühl, ich darf mir jetzt langsam auch mal wieder so ein bisschen so ein so einen Schubs geben, so einfach mal wieder was zu tun, weil dieses Non-Doing, das hat mir extrem viel gegeben, ja. Aber ich hatte mit Osho eigentlich auch so die Erfahrung gemacht, dass es auch also indem man seinen Körper auch nutzt, halt da. Dieses Sein halt so, ne? Ich hatte eigentlich geschrieben, vielen Dank, dass ich mich eigentlich verabschieden wollte. Also irgendwie, ich habe mich eigentlich so in all dem, was du gesagt hast, wiedergefunden. Auch keine Ahnung, was da noch an Emotionen hochkommt oder so. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in Indien. Ich meine, ich lebe hier in Köln. Ich habe hier das Osho Center auch nicht weit und wozu fahre ich zu Baskar nach Freiburg und aber ja also ich habe halt immer wieder von den Lehrern so gehört, das ist das, was dein Leben wirklich ausmacht, dem musst du alles geben, ne, so und ja, ich weiß nicht, vielleicht fallen dir noch ein paar Worte ein, aber ich finde es gut, dass du dich präsent machst mit all diesen Themen, auch mit der Psychologie. Keine Ahnung, spannend ist wirklich, Ja, schauen wir mal noch, was da kommt. Aber ich finde das schon sehr, 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 sehr spannend in dem Moment, wo ich halt wirklich so die Beobachtende so, also wo ich in diesem Sein, also ich nenne es jetzt mal, drück's mal so aus, so dieses Sein halt so, wo ich in diesem Sein so ruhe, ja, wo alles in Frieden ist und alles da sein, alles da, da gibt es, wo es keine Unterschiede einfach gibt vom Außen her, ne? Ja, Amen.
Ja, schön, dass du das teilst mit uns. Ist doch wunderbar. Ja, dafür ist das dann ja da. Ja, muss nicht immer eine Frage sein. So, es ist gut, ja, sehr gut. Ja, was heißt Non-Doing, ne? Also so, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt passiv bin und dann bin ich aber der Handelnde dabei. Also ich verkneife mir dann, dass ich was mache sozusagen. Das ist, da bin ich mehr handelnder, als wenn ich einfach intuitiv dem Flow sozusagen folge und einfach so das Geschehen auch mit meinen Handlungen sozusagen treiben lasse. Ne? So, das ist, da bin ich kann also durchaus aktiv sein und bin trotzdem nicht der Handelnde. Das ist so
Ja,
diese, den Unterschied, das
das
sagt
ist
dir was, ne?
spannend.
Ja, also man
Ja.
kann voll aktiv sein, auch voll im Berufsleben sein und trotzdem vollkommen losgelöst davon sein, von dem Geschehen. Also gleichzeitig. Indem man eben diese, beim ganzen Geschehen einfach immer in diesem Beobachter, möglichst verweilt sozusagen. Ramana hat immer gesagt, im Selbst verweilen. Ja, abide in the self. Das ist diese Haltung. Ja, einfach in dem Beobachter ruhen und dann, ganz bewusst das wahrnehmen, dieses Beobachten, Bezeugen, auch wenn Handlungen kommen, Entscheidungen werden getroffen, Gedanken kommen und, ne? Und das alles quasi zu bewahren, ganz bewusst. So, da bin ich gleichzeitig voll dabei und gleichzeitig bin ich vollkommen losgelöst davon. Nämlich diese Beobachterinstanz, die ist ja vollkommen losgelöst davon. Der Zeuge ist absolut unbeteiligt. Erst durch Identifikation kommt die Beteiligung, kommt das Verwickeln, ne? Buddhisten sagen Anhaftung.
Ja, also das ist ja eigentlich auch das, worum es so in der Welt halt geht, ne? Diese eigentlich so diese Angst zu überleben halt, diese Angst nicht zu sterben halt. Das ist so das, was der, wo der Körper so erstmal für gebaut ist halt, ne? Natürlich durch regelmäßige Meditation oder durch du, bei dir passiert es gerne mal in der Nacht oder ich glaube, es passiert jedem einfach hier und da mal. Es ist ganz natürlich, wenn der Körper sich so öffnet, dass so solche, ich nenne es einfach mal Glimpses oder solche Momente passieren, wo man halt einfach merkt, da ist noch mehr halt, ne, als das, was das Auge so sieht. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Beobachter sein im Handeln, das ist so damit, muss ich persönlich so, wenn man 30 Jahre lang meditiert hat, sich hingesetzt hat oder auch aktiv, auch einfach wirklich ganz bewusst sich dem Inneren hingegeben hat, so ja schon auch übers Äußere, aber da ist so ein bisschen so, ja, wenn du jetzt rausgehst, dann verlierst du dich wieder komplett. Dann bist du wieder so ein Mensch zweiter Klasse, ja, weil du bist dann mit dem Äußeren identifiziert, ja. Also da ist das sind so meine Gedanken einfach
Ja,
so, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich
das sieht so aus, ne, als ob du den Beobachter verlierst. Aber das Einzige, was da vielleicht verloren geht, ist, dass du das nicht bewusst jetzt reflektierst in dem Moment. Aber der Beobachter bleibst du ja. Also das ist ja nur so verdeckt sozusagen durch, weil das Objekt der Beobachtung steht dann so im Vordergrund, ne, dass man sich quasi vergisst. So. Aber du bleibst es immer. Das ist ja der Trick, ne? Du bleibst es immer. Die wahre Natur, auch wo du sagst, es, so Momente der Gnade oder der Erkenntnis, ne? die sind ja letztlich unmöglich zu vermeiden. Es ist mir eher so, dass die Ego-Decke ist wie so eine Decke, wie eine alte Decke, die wird immer löchriger. So, ja. Und irgendwann kann das Ego das nicht mehr halten und dann kommt das immer öfter, kommen solche Erfahrungen dann, bis es dann irgendwann in die Zeitlosigkeit auch kommt alles und dann hört es auf. Ne? Dann kommt so ein Schritt vom, wie ich vorhin schon sagte, vom Werden zum Sein. Dann wird plötzlich diese Zeitlosigkeit realisiert. So. Und dann hören diese ganzen Probleme sozusagen, die hören dann plötzlich alle auf zu existieren. So. Ja, und das ist, finde ich, so, das macht doch Mut, wenn man weiß eigentlich, oder wenn man es glauben kann, wenn man das Vertrauen darin in die Wahrheit finden kann, dass eben diese Wahrheit, die wir sind, ja unmöglich zu vermeiden ist. Ja, die ist unmöglich zu vermeiden und die ist nie zu verlieren. So, und da fängt der Glaube eben an, Vertrauen, dass man eben auf Schriften oder auf die Erfahrung von anderen Menschen vertraut, die das schon realisiert haben. Und das beginnt man dann irgendwann in sich selber nachzuvollziehen, immer mehr. So, das ist so dieser Prozess, dass man das, was man eben konzeptuell begriffen hat zuerst, plötzlich merkt, Mensch, das ist ja wirklich so. Ich bin ja wirklich dieser Beobachter. Das ist ja wahr, Mensch. So, ne? Also ich habe manchmal so, immer noch so Momente, wo ich merke, Mensch, boah, das ist die Wahrheit, dass ich Gott bin, ne? Und dann kommt so eine gigantische Freude in mir auf, so, weil das ist einfach so unvermeidlich und vor allen Dingen ist es unbegrenzt. Also es ist nichts, womit ich mich aufblasen könnte, weil ich ja das ganze Außen auch alles als genauso göttlich erlebe sozusagen. Und dann ist das so eine gigantische Freude, mit diesen ganzen scheinbaren Teilen, also mit diesen ganzen Formen zu sein, belebt oder unbelebt. Und das ist ein Riesenfest, wie so ein Tanz. Ja,
Cool.
und das ist so wunderschön eigentlich, dass man das einfach. Man kann es nicht verlieren, auch wenn man sich völlig reinschmeißt in die Identifikation. Ja, das ist ja auch, viele Menschen haben ja auch die Aufgabe, gerade so eine gewisse Rolle einzunehmen in ihrem Leben. Und da steht nicht bei jedem Menschen steht Selbsterkenntnis jetzt auf dem Plan von diesem Leben. So, also es gibt ja viele, ich glaube, für mich sind ja Wiedergeburten eine Tatsache sozusagen. Und da gibt es eben viele Existenzen auch, wo das gar nicht das Thema gerade ist. So, das ist nicht schlimm. Das ist genauso wie ja auch die Tiere jetzt nicht als Hauptaufgabe Selbsterkenntnis haben, sondern die sollen einfach nur leben. Die sollen einfach ihre Rolle spielen in dem Ganzen. Es geht einfach darum, teilzunehmen. Ja, mein Guru hat manchmal gesagt, life is a game, play it. Ja, also das Leben ist ein Spiel, spiel es aber auch. Also, und das hat bei mir so verfangen, weil ich da gerade in der Depression war. Und wenn ich das spielen wollte, so, ne? Oder sagt er, komm, ist doch ein Spiel, aber spiel es, lauf nicht weg, mach weiter. Ne? Und das ist auch, fünf kann man die Frage, was man da beachten könnte auf dem Weg oder so. Das ist das Einzige, was ich empfehlen würde, ist wirklich dabei zu bleiben. So, sich nicht zu frustrieren zu lassen, sich nicht irritieren zu lassen von der Außenwelt, auch wenn 10.000 Rationalisten oder rationale Menschen euch sagen, dass es totaler Blödsinn ist und dass man Welt vergessener Spinner ist oder so. All diese Dinge, das bedeutet nichts, ja. Das ist vollkommen egal. Dass man zu sich selber steht, das ist wichtig. Dass man zu sich selber steht, sich das auch gönnt. Und die Selbsterkenntnis ist dann ein sehr edler Weg, das Leben zu leben. Ja, es ist nicht besser als andere Wege, aber es ist auf jeden Fall, muss man sich dafür auch nicht schämen. So. Es ist aber nichts, mit dem man jetzt hausieren gehen könnte oder so. Das ist eben in der Außenwelt, wie es ist ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, der sich wirklich ernsthaft mit solchen Fragen beschäftigt. Insofern sind wir da eine kleine Minderheit. So, und das ist nicht massentauglich. Muss es auch gar nicht sein, weil die Magie ist einfach, dass der Mensch oder die Seele, die dann reif auch ist dann für diesen Prozess der Selbsterkenntnis, die kann das gar nicht vermeiden. Da kommen irgendwo dann so Zufälle, scheinbare Zufälle. Man findet ein Buch, man lernt Menschen kennen oder man hat plötzlich einen Guru. So wie ich damals mit 23 hatte ich einen Guru. Ja, ich hatte nicht so direkt explizit nicht danach gesucht. So, ich habe irgendwie schon nach was gesucht, aber ich wusste gar nicht wonach. Und auf einmal war er da. Und dann wusste ich, das ist er, das ist mein Guru. Und das ist der Hauptweg bei mir gewesen. Ne? Also, für mich alles nur von alleine gekommen ist, ist dieser Guru-Prozess sozusagen, der bei mir insgesamt 36 Jahre dauert. Dauert sogar, der letzte Rest dauert noch an. Wir sind jetzt noch einen guten Monat, das ist noch. Bisschen mehr als einen
Was,
Monat noch. Ja,
und
dann
dann
ist
kriegst du
das,
nicht.
dann ist der Weg sozusagen offiziell so das, was mir mein Guru quasi gesagt hat, dass ich 3 mal 12 Jahre quasi dienen muss, so als, oder suchen muss sozusagen auf Deutsch, bevor letztendlich da sowas wie Erleuchtung dann auch stattfinden kann. So, und das ist jetzt so, ja, offiziell, also geht es noch bis Anfang April so. Wobei ich es nicht genau weiß, weil ich, als es 1988 begonnen hat mit dieser Initiation, davon weiß ich den Kalendertag nicht mehr genau. Deswegen kann ich das nur noch, ich weiß nur noch, dass es ungefähr April gewesen ist damals, als es alles anfing.
Wirst du dann nachts wieder erkennen? Vielleicht.
Tja, mal gucken, ob da noch. Ich bin mal gespannt. Ich bin ganz neugierig, ob jetzt dann sich noch was verändert oder ob das schon. Das kann ja auch sein, dass das Eigentliche schon passiert ist jetzt. Das ist ja nicht so, dass Gott ein Kleingeist wäre, der die Kalenderjahre zählt und da sich zwanghaft dran festhält oder so. Ne? Also es kann durchaus sein, dass das Eigentliche schon passiert ist und dass es einfach nur noch so ein bisschen Verarbeitungszeit jetzt ist, die ich noch habe so. Und ich muss sagen, die 2 Jahre jetzt ist ja jetzt fast 2 Jahre her, wo ich selber bei mir von sowas wie Selbsterkenntnis sprechen kann, vollständiger Selbsterkenntnis, die habe ich auch gebraucht. Das ist wirklich wahr. Ich habe wirklich eine Verarbeitungsphase jetzt gehabt, ne, wo das schon, es ist schon ungewohnter Bewusstseinszustand, sage ich mal so. Also so gar kein Ziel und Sinn mehr zu haben, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So. Ja, das kommt
Ja.
der Zeit. Also ja, es hört irgendwann auf. Der Mind, der läuft sich da tot. Also man hat dann noch so, am Anfang habe ich immer noch so, ach, du musst doch jetzt was wieder finden, vielleicht ein neues Hobby oder vielleicht dies, vielleicht das oder so, tu doch dies, tu doch das. Aber nein, also das ist alles Unsinn. Diese Sachen, das, was passieren soll sozusagen durch mich oder so, ja, durch meinen Handel, das passiert sowieso, das kann ich gar nicht vermeiden. Aber der meint es immer noch so, da sind noch so Gedankenmuster teilweise am Wirken, die dann sagen so, oh, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Was soll das Rumgequäle überhaupt? Warum noch so einen Körper ernähren überhaupt? Ne? Und oh, was soll das überhaupt hier? Ne? So, also es ist nicht so suizidal in dem Sinne. Es ist mehr so eine Lebensmüdigkeit so vom Wort her. Das passt ganz gut. Und man ist des Lebens dann müde irgendwie so, weil macht keinen Sinn mehr. Es ist perfekt. Also so wie ich es jetzt erlebe, ist es perfekt. Ja, also da ist auch nichts in irgendeiner Entwicklung oder so. Also natürlich entwickelt sich so die Shakti, also die Manifestation ist ständig am sich bewegen und entwickeln und so. Das ist klar. Ja, aber das Eigentliche, was wir sind, das ist vollkommen entwicklungslos sozusagen. Das ist vollkommen jenseits von jeder Zeitlichkeit und.
Hast du mich umgehauen?
Ja, das haut einen. Also mich hat es auch, muss ich sagen, ziemlich umgehauen. So, also es ist wirklich so, man hat am Anfang so ein schwarzes Loch richtig vor sich so. Weil wenn man damit noch früher konfrontiert wird, so bei mir war es relativ langwierig alles, also viele Jahre hat es gedauert, insofern war es auch sehr sanft so. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man so einen schnelleren Weg hat, wo das heftiger passiert, solche Sachen, das kann einen schon richtig aus der Bahn werfen, regelrecht, könnte ich mir vorstellen. Weil es ist wirklich so, dass man, wie so, vorher war alles sinnerfüllt, so, ich suche nach der Erleuchtung und so, ne? Ja, und was ist am Ende, wenn ich sie gar nicht, wenn das kein Ziel mehr ist, was ist dann, wenn das weg ist? Ne? Dann ist ja auch kein anderes Ziel mehr da. Das ist ja, wenn die Suche wirklich beendet ist, dann wird eben der Wunsch nach Erleuchtung nicht durch einen anderen Wunsch ersetzt. Und wenn ich den verdränge, wenn ich jetzt sage, ich will nicht suchen oder so, oder es geht nicht oder funktioniert nicht, aber wenn ich es nur vom Mind so verdränge, ne, dann wird sich das wandeln, dann wandelt sich dieser Wunsch nach Erleuchtung in einen anderen Wunsch wieder. Vielleicht nach Kindern oder nach was weiß ich, irgendwas anderes dann. Kommt irgendwas anderes. Ne?
Ja, ich weiß, ich kann es irgendwie nicht mehr so Wunsch nennen. Das ist irgendwie so was, wo sich auf natürliche Art und Weise das Innere einfach zeigt. So, ja, so. Ja, also ich meine, ich sehe schon so Gedanken. Ja, ich will irgendwann auch mal rumsitzen und alles passiert von alleine oder so. Ja. Aber irgendwo ist es, kommt es mir wirklich so vor, als wenn das so eine natürliche Entwicklung ist, dass sich das Innere einfach irgendwann offenbart. Halt so wie wir in diesem Leben als Baby anfangen und als hoffentlich alter Mensch sterben. Ich sage jetzt hoffentlich, also so ist halt üblich, aber so ist es irgendwie für die Seele auch klar, dass sie sich selbst erkennt halt so. Und ja, ich hatte so eigentlich so durch den Tod meines Partners auch das Gefühl gehabt, so, ja, als der ging, hatte ich das Gefühl, ich will eigentlich nur mit dieser Seele sein. Ja, ich habe ja eigentlich nichts mehr jetzt so, was ich will, ne, so. Weil er war auch sehr, sehr, sehr spirituell und aber was ich so von den, was ich so immer wieder so höre, ist halt so, also ich habe so gerade so das Gefühl, es geht einfach um Vertrauen, ja, so, also, ja, man, es gibt nicht immer ein Konzept, so. Ich meine, ich habe nun mal auch durch Osho und verschiedene andere oder auch durch dich oder einfach so ein paar Tools zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, stimmt, Osho war immer jemand, der ganz viel übers Herz in die Stille, der hat mir immer ganz viele Antworten gegeben und letzten Endes wollte er einfach, dass wir alles feiern. Und ich habe das auch irgendwann verstanden, was das ist, ne? Dass das einfach die innere Reflexion, das Innere nach außen gekehrt, ja, nichts anderes, ne? Dass das alles in Freude kommt und geht einfach, ne? So. Und jetzt habe ich einfach so das Gefühl, jetzt, ja, ist einfach eine andere Phase, ne? So, wo ich sehr auf mich selber zurückgeworfen wurde und ja auch so irgendwie ja jetzt einfach gucken darf, was so passiert, so, ne? Ja.
Ja, hört sich doch sehr gut an. Und ich kann das
Ja.
nur bestätigen, dass das alles im Grunde sich von alleine manifestiert, früher oder später. Das passiert alles von alleine. Muss man sich keine Sorgen machen. Und dieses Feiern ist auch, das ist auch eine Sache, mit der ich was anfangen kann. Also das mache ich auch am liebsten, dass ich einfach feiere, das Leben feiern. Oder wenn ich einen konkreten Anlass habe, ist es immer noch besser so, wenn man konkret was feiern kann. Dann, das habe ich vor kurzem Cannabis-Legalisierung habe ich gefeiert. So, solche Sachen. Ja, ist doch ein Schritt irgendwie. Ich meine, warum nicht? Ne? Ja.
Ja, ich
Ja,
finde das
gut.
auch ganz gut, weil in unserem Alter, da muss man ja mit diesem Kraut auch wieder mit diesem Süßigkeitsflash aufpassen, irgendwie so ein bisschen
Ja.
auch, ne? So.
Okay.
Also so, ja, aber ich find's ein wichtig, das war ein, ist ein wichtiger Schritt in unserer Gesellschaft. Das sehe
Auf
ich
jeden
auch
Fall.
so.
Und ich glaube, im Kollektiv unseres Bewusstseins hier kann ein bisschen mehr Entspannung oder ein bisschen Transrationalität, was ja dadurch auch kommt, kann der Gesellschaft sehr gut tun. Also wenn mal ein paar Leute so mal über ihren Mind hinausgehen dadurch auch. Das wird sicherlich insgesamt gute Effekte haben. Kann ich mir vorstellen, jedenfalls. Okay, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Okay.
Ja, die Zeit
Ja,
drängt.
nochmal
Ja, schön, dass du mich
danke.
gezeigt hast hier, dass du gesprochen hast und sehr schön, freut mich sehr.
Ja.
Ist noch was im Chat, was noch?
Eine kurze Frage kann ich ja noch vorlesen. Von Spiritual Audiobooks. Danke sehr, Jens. Da es so einfach ist, gibt es auch keine Fragen mehr. Oder gibt es auf dem Weg noch irgendwelche möglichen Hindernisse oder Fallstricke, auf die du hinweisen möchtest oder könntest?
Ja, das ist ein ganz schönes Schlussding vielleicht, weil das einzige Hindernis ist an sich, wenn man Erleuchtung eben nur als Konzept begreift und dann immer versucht, mit dem Verstand zu prüfen, bin ich jetzt schon erleuchtet oder nicht? Und ja, das ist so ein, das ist auf jeden Fall ein Hindernis. Also man nennt das auch die Erleuchtungsillusion. Das ist, wenn man jetzt sich vom Verstand her quasi für erleuchtet erklärt, sozusagen, ja. Also ich kann nur, dazu kann ich nur sagen, Erleuchtung ist keine Sache des Verstandes. Es ist es ist höchstens dahingehend Sache des Verstandes, dass der Verstand quasi, sein Wahrheitsgehalt verliert. Also dem Verstand wird nicht mehr geglaubt, sozusagen. Ja, er funktioniert zwar weiterhin, aber du glaubst das nicht mehr, was dir da deine Gedanken dauernd erzählen. Ja, insofern ist es, das ist das Einzige, was eigentlich den Verstand angeht. Und ansonsten ist Erleuchtung ist eben keine Frage des Verstandes. Und man kann das eigentlich auch im Denken niemals wissen. So, also da gibt es keine Sicherheit im Denken. Wo ich jetzt sagen könnte, so und die Merkmale sind erfüllt und so, deswegen ist das jetzt Erleuchtung. Also das funktioniert nicht. Und also ich habe das so erlebt bei mir auch, ich habe schon oft geglaubt, das ist Erleuchtung und habe das zu früh dann so, ja, für Erleuchtung gehalten. Man nennt das auch so vorzeitige Erleuchtung. Irgendwer hat das mal Illuminatio Precox genannt, so. Das ist ganz witzig irgendwie. Ja. Nee, das ist so das, die einzige Gefahr, die ich da so sehe, dass man eben das versucht. Also, man kann das aufgeben, ja. Also, der Verstand kann das aufgeben, das beurteilen zu wollen. Der ist nicht kompetent. Und die Wahrheit sind wir sowieso. Und ob wir das wissen oder nicht, ändert auch daran nichts an der Wahrheit. Also, du bist immer die Wahrheit, ob du es jetzt weißt. Ob sogenannt erwacht oder unerwacht, spielt keine Rolle. Ja, für die Wahrheit nicht. Die Wahrheit ist immer die Wahrheit. So. Unvermeidlich. Gut, ja, dann würde ich es jetzt dann hier beenden. Vielen Dank an alle Teilnehmenden, für die Beteiligung. Und würde mich freuen, dann demnächst wieder hier zu sein mit euch allen. Schönen Abend wünsche ich euch allen.
Danke fürs Absagen.
Danke euch fürs Teilnehmen, fürs dabei sein.
Ich scheiße.